der Schweiz werden seit Jahrhunderten Uhren hergestellt. Aber kennen Sie dieses Kapitel der Geschichte? Stellen Sie sich vor, eine Frau, die zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzt und ein Ziffernblatt bemalt. Mit radioaktiver Leuchtfarbe. Ohne besondere Schutzvorkehrungen. Es gab viele dieser Frauen in der Schweiz, bis in die 1960er Jahre. Aber heute weiß man nur noch wenig über sie. Die Journalistin Livia Großenbacher und die Historikerin Corinne Gehring sind auf Spurensuche gegangen. Sie haben über 2 Jahre lang recherchiert. Halbwertszeit, so heißt die 5-teilige Podcast-Serie, die daraus entstanden ist. Im vergangenen Herbst ist sie bei der Republik veröffentlicht worden. Und gerade hat sie einen journalistischen Nachwuchspreis erhalten. Wir blicken zurück auf die Produktion der Serie und fragen, was für Reaktionen gab es? Und wie blicken die Autorinnen heute auf ihre Recherche? Sie hören Update, einen Podcast der Republik. Hier sprechen wir darüber, wie es nach einer Geschichte weiterging. Mein Name ist Lucia Herrmann. Herzlich willkommen, Livia Großenbacher.
Hallo Lucia, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Sie hat kein Gesicht, keine Stimme. Wir wissen weder, warum sie dieser Arbeit nachgeht, noch was sie gerne macht, wenn sie nicht arbeitet. Wir wissen nur, wenn die Farbe auf ihrem Pinsel noch heute, so lange später, ihre Wohnung schädlich macht, dann macht diese Farbe auch die Frau selbst krank.
Livia, wer waren diese Frauen, die in ihren Wohnzimmern saßen und Ziffernblätter bemalten mit radioaktiver Leuchtfarbe?
Radiosetzerinnen sind Frauen, die für die Uhrenindustrie in der Schweiz gearbeitet haben. Das waren wirklich vorwiegend Frauen, die diese Arbeit gemacht haben. Und die bemalten die Zifferblätter von Uhren von Hand mit ganz, ganz feinen Pinseln, mit den Ziffern und diesen kleinen Strichen manchmal auch, die am Rand eines Zifferblatts sind, von Hand.
Mhm. Und das Besondere an dieser Farbe war, dass sie eben geleuchtet hat im Dunkeln.
Genau, und zwar diese Farbe im Dunkeln geleuchtet, weil sie radioaktiv war, also weil sie Radium enthielt. Und das war damals natürlich, als dieses Produkt, diese Leuchtfarbe auf den Markt gekommen ist, ein mega Hype.
Das war in den 1920er Jahren.
Ja, glaube ich 1910, 1920 so, genau. Mhm. Und es wurde auch zum Beispiel im Ersten Weltkrieg eingesetzt, weil dann zum Beispiel die Soldaten im Dunkeln halt die Zeit ablesen konnten auf ihren Armbanduhren. Mhm. Und von da an ging es dann quasi halt in die Massenproduktion und es wollten dann alle Leute im Dunkeln die Uhrzeit ablesen können, ist ja auch praktisch. Mhm. Auch auf zum Beispiel Notausgangsschildern im Kino oder so wurde auch diese Farbe verwendet. Mhm. Also alles, was du dir vorstellst, was halt im Dunkeln leuchtet, wurde halt mit dieser Farbe bemalt. Bis in die 1960er Jahre wurde diese Arbeit ausgeführt in Wohnungen in der Schweiz. Und dann wurde das irgendwann illegal und diese Arbeit, diese Heimarbeit hat aufgehört. Aber was halt trotzdem übrig bleibt, ist ja der Stoff, weil wir wissen ja aus Diskussionen um Kernkraft und so weiter, dass radioaktive Stoffe extrem lange radioaktiv bleiben. Und was natürlich weiterhin vorhanden war, war der Abfall. Und das waren spezifisch Farbfläschchen, die waren auf einer ehemaligen Müllhalde in Biel, wurden die entsorgt.
Und also vergraben?
Ja, also es war halt einfach eine Mülldeponie. Mhm. Und diese Radiumsetzerinnen haben vermutlich diese Farben halt in den Abfall geworfen, nachdem dieses Fläschchen leer war. Mhm. Weil es wurde ihnen ja nicht gesagt, dass sie das nicht durften. Mhm. Die wurden ja überhaupt nicht über diese Gefahren groß informiert. Mhm. Und das bedeutet, diese Deponie wurde dann irgendwann geschlossen. Dann wurden dort Schrebergärten drüber gebaut. Und dann war es 2012, als dann eine Autobahnsanierung stattfand und diese Schrebergärten dem weichen mussten.
Ja, genau. Ja.
Und dann wurden dort diese Fläschchen gefunden. Und dann dachte man sich, ja, vielleicht würde es sich lohnen,
dem mal nachzugehen.
Thema mal nachzugehen, ja.
Ja.
Also ganz schön viel Zeit, die da zwischendrin verstrich.
Nach diesem Fund der Fläschchen außerhalb von Biel gab es erstmals eine systematische Untersuchung.
Den Aktionsplan Radium.
Die wurde in Auftrag gegeben von den Behörden, dass gesucht wurde, wo gab es überhaupt in Biel, allgemein in der Schweiz, Frauen, die zu Hause mit solcher radioaktiver Farbe gearbeitet haben. Daraus ist eine Studie entstanden, es gibt Adressen.
Und dann wurden aufgrund dieser Liste wurden dann alle diese Liegenschaften kontrolliert, ob die wirklich zu radioaktiv sind. Und wenn nötig, wurden die dann saniert. Und diese Sanierungen, da muss man sich vorstellen, da muss wirklich alles rausgerissen werden. Weil die Radioaktivität ist ja zum Beispiel in Abwasserrohren, wo die Frauen den Pinsel ausgewaschen haben, im Boden, im Parkett, als die Farbe auf den Boden getropft ist, sowas. Aber grundsätzlich, ja, müssen dann halt auch oft Wände rausgenommen werden, Küchen müssen ersetzt werden. Also man muss sich das so vorstellen, es ist nicht damit getan, dass man ein Abflussrohr ersetzt und dann sagt, so, jetzt sind wir fertig und können zur nächsten Liegenschaft, sondern es wurden wirklich auch ganze Gärten umgegraben. Also es sind sehr großflächige Sanierungen, die da getätigt werden mussten.
Also das ist gar noch nicht so lange her, etwas mehr als 10 Jahre. Und die Öffentlichkeit wurde in dem ersten Schritt auch gar nicht groß darüber informiert.
Genau, das hat der Bund im Nachhinein so gerechtfertigt, dass man die große Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit nicht alarmieren wollte. Man wusste für diese erste Phase von diesem Projekt ja auch nicht wirklich, wie viele Liegenschaften sind betroffen, wie groß ist das Ausmaß von dieser Gefahr. Und im Nachhinein hat sich aber ja der Bundesrat auch entschuldigt, dass die Öffentlichkeit nicht über diese Gefahr informiert wurde, weil es dann wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man dann mehr Informationen hatte, auch nicht getan wurde.
Grüß dich.
Ich fahre nach Biel zu den Wohnungen, die man nach dem Zufallsfund auf der Baustelle...
Ihr seid aber selber für die Podcast-Serie auch auf die Suche gegangen und nach Biel und auf die Straße und ihr habt direkt bei Leuten zu Hause geklingelt. Lass uns da mal kurz reinhören.
Darf ich fragen, wie lange ihr schon hier wohnt?
Wie war das für dich, einfach direkt bei Leuten vorbeizugehen und an ihrer Haustür zu klingeln?
Wir waren ja da, um über diese Sanierungen was ausfindig zu machen. Das heißt, es ging nicht grundsätzlich darum, neue Adressen zu suchen.
Mhm.
Wir haben trotzdem welche gefunden.
Mhm.
Da kann ich dann nachher noch was dazu sagen. Aber um deine Frage zu beantworten, es war für mich schon ein Schritt außerhalb meiner Komfortzone. Wir haben das ja zusammen gemacht, ich und die Produzentin Vivienne Kuster von der Republik. Vivienne war da voll in ihrem Element. Ich fand es super, super spannend, auch wie die Leute reagiert haben, als wir dann dort aufgekreuzt sind.
Wie haben die Leute reagiert?
Viele waren gar nicht zu Hause.
Aha.
Klar, das war so immer so der Letdown. Und viel gab es aber auch so Verwirrung, welche Sanierung wir genau meinen. Eine Frau dachte irgendwie, wir sind von der Verwaltung oder so und hat uns dann in ihre Wohnung eingeladen und hat uns die ganzen Mängel in ihrer Wohnung gezeigt und warum diese Wohnung saniert werden müsste. Hatte überhaupt nichts mit Radioaktivität zu tun. Genau. Und ja, so der Glanzfund, den man im Podcast natürlich auch hört, dass wir dann tatsächlich einen Mann gefunden haben, der uns die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, ja, die sind hier tatsächlich messen gekommen.
Nein, die sind hier abklären und haben keine gefunden.
Mögen Sie sich daran erinnern, noch, was Sie das hier sich abklären, wie
ja,
das
ja.
Dann war?
Ja, ja. Mhm. Und dann haben sie eben vor allem den Keller geschaut und noch den Rest. Die Garten haben sie auch, ja, ja, hinten und vorne, aber da haben sie nichts gefunden.
Die vom BAG, also vom Bundesamt für Gesundheit, sind dann dort aufgekreuzt in dieser Liegenschaft und haben wirklich vom Keller bis in den Dachboden das ganze Haus ausgemessen, wie man das macht, mit so einem Zähler halt, und Radioaktivität zu messen. Es wurde dann nicht saniert, es war nicht nötig.
Mhm.
Aber ja, also das heißt, wir haben diese Spuren tatsächlich gefunden.
Mhm.
Aber es gab auch viele Leute, die eben nicht wussten, dass diese Sanierungen überhaupt stattfanden.
Mhm.
Wir sind dann auch bei Adressen vorbeigekommen, wo wir davon ausgingen, das BAG war auch da, wie habt ihr das erlebt? Und die haben uns angeguckt und fanden, was BAG? Das war noch nie, das, von dem wissen wir nichts.
Aha.
Und so haben wir dann eigentlich während unseren Biel-Besuchen gemerkt, dass wir da wahrscheinlich nochmal auf neue Adressen gestoßen sind.
Was habt ihr dann mit diesen Adressen gemacht? Habt ihr die weitergemeldet ans Bundesamt für Gesundheit?
Ja, genau. Die haben wir dann gemeldet und ich habe jetzt auch für die Update-Folge nochmal nachgefragt, was dort der Stand ist. Und tatsächlich sind in diesem Quellendokument ungefähr 20 Adressen verzeichnet, die das BAG im Rahmen dieses Aktionsplans kontrollieren will. Und die ersten Liegenschaften davon, die sollen dann jetzt 2026 nach der Sommerpause in Angriff genommen werden und die, dort werden dann die EigentümerInnen kontaktiert.
Warum dauert das so lange?
Weil der Aktionsplan Radium ist ja eigentlich 2023 abgeschlossen worden. Und das heißt, es gibt kein Budget, das einfach so vorliegt, sondern die müssen das ja extern anfragen.
Mhm.
Und das heißt, es ist ultra wichtig, dass Leute, die vermuten, dass sie in einer betroffenen Liegenschaft leben könnten, das melden dem BAG. Aber gleichzeitig muss dann halt jetzt zu diesem Zeitpunkt das BAG auch quasi für jede Kontrolle ein neues Budget anfragen, weil das Projekt offiziell ja beendet ist.
Was ist denn mit den Uhren? Also ich komme darauf, weil ihr habt ja als Reaktion auf die Serie auch ziemlich viele praktische Fragen bekommen. Also was macht jemand, der sagt, ich habe noch so eine alte Uhr, die habe ich von meinem Großonkel, Urgroßvater geschenkt bekommen. Ich glaube, die hat auch so ein Ziffernblatt, das mit diesen Farben bemalt wurde. Was macht man damit heute?
Diese Frage wurde uns tatsächlich ziemlich oft gestellt. Man kann diese Uhren einschicken und ganz offiziell vom BAG untersuchen lassen. Man kann sich melden. Man findet dazu entweder die Informationen online. Am einfachsten ist es wohl, wenn man in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt, Uhr auf Radium untersuchen. Oder man kann sich dann direkt per E-Mail melden unter der Adresse str@bag.admin.ch. Ich sage es noch ein zweites Mal. str@bag.admin.ch. Und das BAG kann einem dann bei Bedarf diese Uhr kontrollieren und dann auch entsorgen.
Mal ganz banal gefragt, was ist denn genau gefährlich heute noch in diesen Wohnungen?
Die Strahlung, die jetzt in diesen Wohnungen ist, ist nicht sofort lebensgefährlich. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass das klar dargestellt wird. Wenn man lange, 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 also wirklich jahrzehntelange in diesen Wohnungen lebt und diese nicht saniert werden, dann gibt es eine Gefahr. Am Ende des Tages, was wichtig ist, Radioaktivität setzt sich in den Knochen ab. Also die radioaktive Strahlung beschädigt die Knochen. Und das heißt, die Knochen werden im schlimmsten Fall brüchig und natürlich es beschädigt die Zellen im Körper und es kann Krebs auslösen. Aber wenn jetzt jemand 1-2 Jahre in einer Wohnung lebt, die eigentlich zu radioaktiv ist, ist die Chance, dass es gleich einen körperlichen Schaden auslöst, sehr, sehr gering. Das heißt, man muss diese Wohnungen sanieren, aber besonders halt im Hinblick auf Langzeitfolgen.
Ist das auch der Grund, warum der Bund so lange nichts gemacht hat?
Nein, man muss davon ausgehen, dass das nicht der Grund ist. Der Grund ist, dass diese Radiumsetzerinnen wirklich immer zwischen Tisch und Stühle gefallen sind. Grundsätzlich können wir sagen, es waren Frauen aus einer sozial tieferen Schicht. Es waren Frauen, die kein fixes Arbeitsverhältnis mit einem bestimmten Arbeitgeber haben. Das heißt, sie arbeiten einmal für Fabrik X, einmal für Arbeitgeber Y und müssen sich ihre Arbeit auch selber beschaffen und werden pro Stück bezahlt. Das heißt, sie verdienen sehr, sehr schlecht und sind auch wegen diesem Arbeitsverhältnis, fehlenden Arbeitsverhältnis, nicht in irgendwelchen Registern erfasst. 1963, als die Strahlenschutzverordnung in der Schweiz griff und dann das Radiumsetzen verboten wurde, um alle offiziellen Arbeitsstellen, zum Beispiel in Fabriken, da hat man sich dann darum gekümmert. Aber diese Frauen in ihren Wohnungen, die ja meist diese Arbeit, was man heute als Teilzeit bezeichnen würde, gemacht haben oder zum Beispiel die eben, wie ich vorhin gesagt habe, ja auch keinen offiziellen Arbeitsvertrag hatten, die gingen vergessen, ganz einfach. Und sie hatten, wie wir ebenfalls groß in der Serie diskutieren und was ich selbst auch sehr, sehr wichtig finde, sie hatten keine Chance, um sich zu vernetzen und um sich Gehör zu verschaffen.
Sie hatten keine Lobby.
Sie hatten keine Lobby. Sie durften zu diesem Zeitpunkt ja zum Beispiel auch nicht abstimmen. Ja, und ich glaube wirklich, also das muss man wirklich einfach doppelt und dreifach unterstreichen, dass Frauen, die in Fabriken gearbeitet haben, noch viel, viel eher irgendwie Gelegenheiten hatten, um sich auszutauschen, um sich zu organisieren. Und wenn man halt alleine in seiner Wohnung sitzt und zwischen zwei, drei schreienden Kindern diese Uhrenblätter bemalt, dann hat man sehr, sehr wenig Ressourcen für sowas.
Eindrücklich ist ja, dass du während des Podcasts auch merkst, dass du eigentlich jemanden in der Familie hattest. Eine Frau, Ida, deine Großtante, die auch in so einem Arbeitsverhältnis war. Also die auch in Heimarbeit gearbeitet hat für die Uhrenindustrie.
Ja, das stimmt. Das war absolut nicht vorgesehen, dass das passiert. Und wie ich auch im Podcast erzähle, war ich mir eine Weile lang auch unsicher, ob ich diese Geschichte wirklich so im Podcast teilen will, weil es ist ja ein Familienmitglied von mir. Es ist eine sehr persönliche Geschichte irgendwo durch. Und auch nachdem ich um Ida wusste, haben wir weiter gesucht nach anderen Protagonistinnen. Und diese Suche blieb aber erfolglos. Wir hätten dann irgendwann natürlich noch immer weiter suchen können. Und irgendwann fand ich dann aber, nein, eigentlich ist es ja auch schön. Und jetzt denke ich im Nachhinein, dass dieser Zugang dem Format auch noch extrem viel gegeben hat, weil ich die Geschichte anders erzählen konnte, wenn ich mir die Person so genau vorstellen kann. Aber es war wirklich, es war für mich nicht von Anfang an klar, dass ich das will. So. Sie war da. Die Frau mit dem feinen Pinsel, die Uhrenblatt nach Uhrenblatt mit Leuchtziffern bemalte.
Was mir besonders geblieben ist von dieser Serie, sind Ausschnitte wie dieser, den wir jetzt gerade gehört haben. Also wie es schafft, so sehr nah uns mitzunehmen und auch ranzuführen an diese Frauen, deren Gesichter ja eigentlich im Verborgenen blieben. Also wie er uns mitnimmt auf diese Spurensuche und versucht auch den Frauen ein Gesicht zu geben, eine Geschichte zu geben und sie fassbar zu machen. Kannst du noch was erzählen über die Machart, also was ihr euch da überlegt habt?
Sehr gerne. Das war wirklich eine Riesen-Challenge. Zuerst gab es die Recherchephase und dann irgendwann fanden wir, so, jetzt müssen wir beginnen zu ordnen, weil sonst wächst es uns komplett über den Kopf.
Ja, 2 Jahre Recherche, das ist genau, schon einiges. Ja.
Genau. Damals hat Corinne in Leipzig gewohnt und dann haben wir uns in Leipzig eine Woche getroffen und wirklich nur angeordnet. Und wir sind beide, glaube ich, relativ verzweifelt während dieser Woche, weil wir wirklich merken, ja, wie erzählt man so etwas? Also wie erzählt man eine Geschichte über einen Stoff, den man eigentlich nicht sehen oder greifen kann, mit Protagonistinnen im Zentrum, die man eigentlich auch nicht sehen und nicht greifen kann und die jetzt alle tot sind? Und ja, also das war schon eine riesen Herausforderung. Und ich fand es aber immer sehr, sehr spannend und finde auch, dass wir die Balance gefunden haben zwischen harten Fakten, wenn ich das mal so sagen soll, und diesen Erzählungen, damit man sich trotzdem eine Person vorstellen kann, das ja zum Teil auch fiktionalisiert dargestellt ist. Und ich habe dort auch sehr, sehr explizit mit erzählerischen Elementen gearbeitet. Ich komme aus der Literatur und ich fand das einen sehr, sehr produktiven Zugang. Also wirklich so diese Recherche und das Erzählen des Geschehenen als eine Geschichte, auch um die HörerInnenschaft mitzunehmen an diese vielen verschiedenen Orten. Und dann natürlich, was extrem viel noch dazu beigetragen hat, dass diese Serie jetzt das ist, was sie ist, ist, dass wir mit der Musikerin Fatima Dunn zusammengearbeitet haben. Und sie hat den Prozess so erlebt.
Spannend an diesem Podcast war natürlich noch das Umsetzen der Strahlung und des Leuchtens, die ja eigentlich nicht klingen. Naheliegend war da das Verwenden des Geigenzählers. Und ich habe da diverse Geigenzähler-Sounds gesucht und diese dann entsprechend verfremdet. Ich arbeite da sehr gerne mit diversen analogen Effekten und lasse Geräusche durch diese Effekte durch, nehme es auf und kombiniere dann das erneut mit neuen Klängen, zum Beispiel mit Cello oder diversen anderen Gitarren, E-Bass, verstimmtem Klavier, Harmonium.
Am Ende der Serie sagt ihr, wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema. Was beschäftigt dich konkret? Oder was sind Punkte, wo du denkst, da müsste sich etwas bewegen, etwas verändern?
Ich glaube, jetzt gerade im Vordergrund für mich steht die Parlamentsdebatte, die im Moment noch im Gange ist. Dort wird über das Strahlenschutzgesetz diskutiert, das angepasst werden soll. Es geht vor allem um Dinge, die mit unserem Thema an sich nicht viel zu tun haben, um Jodtabletten und sowas. Aber unter anderem wird auch das Verursacherprinzip diskutiert, soll noch ein bisschen präzisiert werden. Und dort wird zum Beispiel im Moment noch die Frage diskutiert, sollen Fälle, wo gegen das Strahlenschutzgesetz verstoßen wird, auch dann strafbar sein, wenn sie aus Fahrlässigkeit passieren und nicht vorsätzlich. Mhm. Und dort würde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig finden im Hinblick auf unseren Podcast, dass natürlich auch Fälle, wo dieser Schaden aus Fahrlässigkeit verursacht wird, trotzdem bestraft werden können, weil diesen Radiumsetzerinnen wollte ja niemand etwas Böses. Aber es ist eben das Fehlen von Arbeitsschutzmaßnahmen, das diesen Frauen ja dann tatsächlich zum Verhängnis geworden ist.
Was würdest du oder was würdet ihr euch denn wünschen bei diesem Thema?
Ich wünsche mir vor allem, dass die Aufmerksamkeit der Thematik wächst und nicht schrumpft. Ich weiß selber nicht so richtig, wie ich eingestellt bin, wenn es um die Frage nach zum Beispiel Wiedergutmachung geht, weil ich finde, das können nur Leute beantworten, die ganz, ganz konkret von dieser Thematik betroffen sind, also zum Beispiel die Kinder von Radiumsetzerinnen, die noch leben. Mhm. Aber ich finde, die Schweiz ist immer unglaublich gut darin, solche relativ wüsten Geschichtskapitel ein bisschen unter den Teppich zu wischen, besonders wenn es nicht unglaublich viele Menschen betroffen hat. Und ich würde mir schon sehr, sehr wünschen, dass ein öffentliches Bewusstsein für diese Thematik aus diesen regionalen, punktuellen Stellen rauskommt und in etwas Größeres wachsen kann.
Ich habe diese Frage auch Corinne Gehring gestellt, deine Co-Autorin, die du heute ja hier auch vertrittst. Und sie hat noch was Interessantes gesagt, auch zur Frage, was weiß man überhaupt über diese Geschichte?
Also was für mich vor allem auch am Ende stark hängen geblieben ist, hängt mit den medizinischen Untersuchungen zusammen, die wir uns für unseren Podcast angeschaut haben. Nämlich die Notwendigkeit von Langzeitstudien. Wenn diese Langzeitstudien nicht durchgeführt wurden und man diese Daten nicht erhoben hat, dann hat man sie halt auch einfach nicht. Für mich als Wissenschaftlerin auch die Frage, die halt immer im Raum steht, welches Wissen brauchen wir, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, Maßnahmen einleiten zu können? Und welches Wissen muss man halt dann dafür auch aktiv schaffen? Und das ist eine Frage, die weit, weit über jetzt die Erzählung, die wir in dem Podcast gemacht haben, hinausgeht.
Die Schweiz hat selbst keine solche Langzeitstudien gemacht und das können wir auch nie machen in diesem Fall. Diese Frauen sind längst gestorben und auch wenn sie nicht mit Radium vergiftet worden wären, wären sie wahrscheinlich jetzt auch gestorben. Aber ich glaube, es ist so ultra wichtig, solche Geschichten zu erzählen und eben, wie ich vorhin gesagt habe, ein öffentliches Bewusstsein dafür zu haben, weil am Ende vom Tag geht es erstens hier um eine Gruppe, die historisch gesehen oft marginalisiert wurde. Wir sprechen von Frauen aus einem sozial tief gesetzten Milieu. Die kommen in den Geschichtsbüchern der Welt herzlich wenig vor. Und ich finde es ebenfalls sehr, sehr wichtig, wenn wir uns heutige Debatten um Arbeitsrecht und Arbeitsschutz anschauen, weil es eben wirklich betont, wie wichtig es ist, ein tatsächlich gutes Arbeitsschutzgesetz zu haben, das greift und einem tatsächlich auch vor Gefahren schützt, denen man im Beruf ausgesetzt ist.
Vielen Dank für das Gespräch und danke auch für eure Arbeit.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Und für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, dann ist das eine absolute Hörempfehlung. Sie finden die fünfteilige Serie auf der Republik-Seite und auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Sie können Livia Großenbacher auch live erleben. Sie wird zum Podcast zur Halbwertszeit sprechen und zwar am 3. September um 18 Uhr im Tingelé-Museum in Basel. Alle Infos dazu finden Sie auch in den Shownotes. Das war Update, ein Podcast der Republik. Hier sprechen wir über Geschichten und wie es danach weiterging. Produktion Laura Bachmann, mein Name ist Lucia Herrmann. Die nächste Update-Folge hören Sie nach der Sommerpause. Wenn Sie keine Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast ganz einfach. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihre Zeit. Tschüss zusammen.